Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten, Gottes Wort zu hören, es aufzunehmen und der Segnungen, die darin verheißen sind, teilhaftig zu werden. Wir lesen ja im Petrusbrief, dass uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben worden sind, um an der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Nicht nur, um anschließend sagen zu können, hier hat sich dies erfüllt, hier ist das geschehen, sondern das Endziel ist, der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Und das kann man nur, wenn man aus dem Wort und dem Geist geboren worden ist. Das kann sich niemand einreden, niemand nehmen, keiner geben. Es muss uns von Gott geschenkt werden.
Amen.
Und wenn wir in diesen Tagen sehen, dass Gott sein Werk zum Abschluss bringt, dann müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass göttliche Realität auch in unserem Leben offenbar werden muss. Wir haben gestern Abend schon darüber gesprochen, dass Gott am Anfang sich jedem offenbarte, mit dem er etwas vorhatte. Es gab keinen Menschen, der zu Gott kam und eben sagte, lieber Gott, jetzt möchte ich das oder jenes tun. Jeder wartete ab, bis er gerufen, bis er angesprochen, bis er beauftragt wurde. Und dann begann Gott zu wirken, nicht nur zu reden, sondern auch zu wirken. Und mich hat gestern das Wort sehr angesprochen, das von unserem Herrn gesagt wurde, du lehrst den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit. Diese göttliche Wahrhaftigkeit kann nur da sein, wo Gott wahrhaftig geredet, gewirkt und sich geoffenbart hat. Wenn am Anfang unseres Gläubigseins nicht ein solch wahrhaftiges Erlebnis mit Gott steht, wird am Ende eine Enttäuschung auf uns warten. Die Gemeinde des Herrn ist kein frommer Verein. Die Gemeinde Gottes ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Trägerin des Wortes Gottes. Wir haben es oft von Bruder Brenhim gehört, es gibt viele Gemeinden, aber nur eine Gemeinde des Herrn, nämlich die Gemeinde, die seinen Namen trägt, sein Wort trägt, die einfach von Gott in diese Welt gesetzt wurde, um einen hohen Zweck zu erfüllen. Am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde stand ein übernatürliches Erlebnis mit Gott. Und wir werden nicht daran vorbeikommen. Der Gemeinde ist das Gleiche bis ans Ende verheißen worden. Wir sind die betrogensten Menschen, wenn nicht ein solch übernatürliches Erlebnis auch bei uns, in uns und durch uns offenbar werden konnte. Wir haben gestern von Mose gelesen, dass der Herr ihm im Dornbusch erschienen ist. Das war Realität. Gott sprach. Mose hörte. Er reagierte. Er war dabei, als es geschah. Er konnte sein ganzes Leben lang in allen Prüfungen auf dieses gewaltige Erlebnis zurückgreifen. Denn er wurde ja von Gott ergriffen, von ihm gerufen und dazu bestimmt, eine Aufgabe zu erfüllen. Das Gleiche können wir bei Paulus nachlesen. Er war auf dem Wege nach Damaskus und ihm erscheint der Herr in einem hellen Licht. Und er wird von dem Licht getroffen, stürzt zu Boden und hört die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und der Herr sprach ihn an. So begann der Weg Gottes mit diesem Manne, der zu einem besonderen Zweck gebraucht wurde. Ihr Lieben, nicht, dass jetzt jeder von uns ein solches Erlebnis aufzuweisen haben müsste, aber es gibt für alle Gotteskinder verbindliche Verheißungen, die sich in unserem Leben erfüllen müssen, ohne die wir vor Gott nicht bestehen werden, nicht bestehen können. Gott führt nicht an seinem Worte vorbei. Gott führt in sein Wort hinein. Er möchte das Wort in uns hineinlegen, um es dann durch seinen Geist lebendig zu machen und sich uns dann zu offenbaren. Ich möchte am Ende dieses Dienstes doch miterleben dürfen, dass eine herausgerufene Gemeinde, von Gott gelehrt, einmütig im Geiste Gottes zur Vollendung gelangt und dann entrückt werden kann. Ein Mensch, der eine Aufgabe hat im Reiche Gottes, dem sind die Dinge nicht gleichgültig, die im Reiche Gottes geschehen. Denn sie gehen ja nicht an uns vorbei, sie betreffen uns. Wir sind mit einbezogen in alles, was im Reiche Gottes geschieht. Und deshalb wollen wir, so Gott uns hilft, den Weg Gottes, wie wir gestern Abend lasen, mit Wahrhaftigkeit lehren. Und diese göttliche Wahrhaftigkeit wird in allen sein, die wahrhaftig ein Erlebnis mit Gott hatten. Wir kommen jetzt noch zu dem einen Punkt, ehe wir Schriftstellen lesen, dass selbst Erlebnisse nicht unbedingt die letzte Garantie sein können für das, was in der Seele eigentlich ist. Denn wir haben gehört, dass Erlebnisse sein können, ohne dass die Seele dadurch berührt worden ist. Und das verhüte Gott. Und wo immer das verhütet werden soll, muss das Wort Gottes als Same, als Verheißung in unsere Seele hineingelegt werden. Und dann kommt der Geist Gottes über uns, um das Wort lebendig zu machen. Wir haben ja mit offenen Augen zugeschaut und wissen, dass Millionen Menschen nach außen hin bezeugen, geistgetauft worden zu sein. Und sie gehen tatsächlich alle in ihre eigene Richtung, auf ihrem eigenen Wege. Aber steht im Worte Gottes, Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und in dem Zusammenhang steht auch, mein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, denn mein Wort ist die Wahrheit. Das eine gehört zum anderen. Es kann nicht voneinander getrennt werden. Und so, wie es notwendig war, in den Tagen Moses das zu glauben, was Gott damals forderte, was er redete, so war es zu allen Zeiten notwendig, um das zu glauben, was Gott zu einer bestimmten Zeit gesprochen hat. Und immer hat es und wird es Menschen geben, die ihre eigenen Gedanken an bestimmte Bibelstellen knüpfen, ohne dass ihnen der Buchstabe zu einer lebendigen göttlichen Offenbarung geworden ist. Selbst der Feind konnte zu Jesus kommen und sagen, es steht geschrieben. Aber sein, es steht geschrieben, war eine Falle. Es war eine falsche Anwendung des Wortes. So hat er im Garten Eden begonnen und hat das Wort genommen und auf seine Art gedeutet. Und schon ging das Wort in seiner Reinheit und Klarheit unter. Und die Menschen sind festgehalten worden in allerlei Deutungen und in eigenen Wegen versuchen sie, das Heil zu erreichen. So geht es nicht. Gott hat einen Weg und unser Herr spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, alles geht von ihm aus und alles führt wieder zu ihm zurück. Es ist ein göttlicher Kreislauf, eine göttliche Zirkulation. Das Wort kommt vom Throne, es erreicht uns, richtet aus, wozu es gesandt wurde und kehrt dann wieder, verrichtet der Dinge zu Gott zurück. Dazu ist das Wort ja gesandt worden. Hier in Römer 3 lesen wir in Vers 3. Römer 3, Vers 3 und 4. Denn nicht wahr, wenn manche sich untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Nimmermehr. Es bleibt vielmehr dabei. Gott ist wahrhaftig, ob auch jeder Mensch ein Lügner ist. Wir haben gestern über die Wahrhaftigkeit Gottes gesprochen. Und die steht nicht zur Frage und darüber kann nicht gerichtet werden. Gott ist wahrhaftig. Jetzt aber kommt es darauf an, dass dieses göttliche Wesen, diese göttliche Natur, diese Wahrhaftigkeit Gottes auch in unser Leben hineinkommen kann. Dass wir, wie schon aus dem Wort zitiert, das Petrus geschrieben hat, der göttlichen Natur teilhaftig werden können. Einen anderen Weg, das Ziel zu erreichen, gibt es nicht. Ich möchte vielleicht diesen Vers speziell noch einmal vorlesen, damit alle wissen, dass er damit in Verbindung steht. Es ist im 2. Petrus, im 1. Kapitel von Vers 3 und dann der letzte Teil des 4. Verses. Und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Das ist die Summe des Ganzen. Als die Verheißung sich zu erfüllen begann, Gott sprach zu Abraham, gab ihm die Verheißung, und dann sprach Gott zu Mose, als die Zeit der Erfüllung gekommen war. Und was geschah? Mose und alle Propheten wurden der göttlichen Natur teilhaftig. Sie wurden zu göttlichen Realitäten, weil das Wort Gottes an sie ergangen war. Ja, sogar, das geschrieben steht, er nannte sie Götter. Wir haben das hier ja vor kurzem behandelt. Unser Herr sprach darüber im Johannesevangelium im 10. Kapitel. Diejenigen, an die das Wort Gottes ergangen war, wurden Götter genannt. Nicht nur Gott ist Realität, sondern alle, an die das Wort Gottes erging. Sie wurden schon hier auf Erden zu einer göttlichen Realität. Deshalb wurden die Propheten tatsächlich Götter genannt. Und jemand hätte irdisch schauen können und sagen, ja, den kenne ich und das spiele gar keine Rolle. Diese Menschen waren von Gott erkannt. Und weil sie von Gott erkannt wurden, haben sie Gott erkannt. Und das Wort erging an sie, ehe sie es bringen konnten. Auch darin gibt es keinen eigenen Weg. Jeder eigene Weg ist im Reiche Gottes zum Scheitern verurteilt und jeder eigene Weg führt an Gott vorbei. Reden kann erst der, zu dem Gott geredet hat. Zeugnis ablegen kann erst der, der es aus eigener Erfahrung tun kann, nicht nur, weil andere es gesagt oder erlebt haben, sondern weil wir selber Gott erlebt haben. Johannes schreibt, was unsere Augen gesehen, unsere Ohren gehört, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Also keine Theorie, sondern göttliche Realität. Verheißungen wurden Wirklichkeit. Das Reich Gottes ist keine fromme Einbildung. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede und Freude und im Heiligen Geist. Unser Herr spricht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die meisten bauen ein eigenes Reich innerhalb des Reiches Gottes. Und auch das darf nicht sein. Der Herr baut seine Gemeinde und er benutzt Menschen, die sein Wort bringen, damit er gemäß seinem Worte durch seinen Geist wirken und das ausrichten kann, was er sich vorgenommen hat. Göttliche Verheißungen sind uns gegeben worden, um dem Verderben, das in dieser Welt ist, zu entrinnen und Anteil an der göttlichen Natur zu bekommen. Wann bekommen wir den Anteil? Wenn die gegebenen Verheißungen sich in unserem Leben erfüllen. Durch Theorie gibt es keine Erfüllung. Theorie ist keine Wirklichkeit. Realität muss da sein. Und ich meine, nach all der tiefen Belehrung, will Gott seine Gemeinde in diese absolute göttliche Realität hineinführen. Und wir werden uns mit nichts anderem begnügen. Nicht mit einer schönen Atmosphäre, die wir, wenn wir talentiert wären, hier hervorrufen könnten. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen eine göttliche, eine geistliche, eine himmlische Atmosphäre, in der nicht nur wir, sondern in der sich Gott zunächst einmal wohlfühlen kann, um dann in uns das ausrichten zu können, was er sich vorgenommen hat. Eine Atmosphäre, in der sich Menschen wohlfühlen, die kann man überall finden. Und ihr könnt, das ist jetzt keine Kritik, sondern nur eine Feststellung, man kann in jede Kirche und Freikirche gehen, und die einen sind beeindruckt, wenn da viel äußerer Prunk ist, wenn die Glocken läuten, der Weihrauch gesprüht wird. Das ist für sie eine angenehme Atmosphäre. So haben alle eine für sich gemachte eigene Atmosphäre bis hin zur letzten Gemeinde und Gemeinschaft. Aber auf diese eigene und gemachte Atmosphäre wollen und müssen wir verzichten. Gott will seine eigene göttliche, himmlische Ordnung und in dieser göttlichen Ordnung seine Atmosphäre haben, um das ausrichten zu können, was er sich vorgenommen hat. Gestern Abend lasen wir ja das Wort aus 2. Mose 3, war es wohl, wo der Herr zu Mose sprach und sagte, ich habe das Geschrei meines Volkes gehört, habe ihre Knechtschaft gesehen und all ihr Elend, das über sie gekommen ist. Und deshalb sprach der Herr, bin ich gekommen, um sie herauszuführen, herauszubringen. Ihr Lieben, die Gemeinde des Herrn muss herausgeführt werden. Aber es wird nicht durch Heere und nicht durch Macht, die du und ich anwenden könnten, geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Also kommt es darauf an, dass der Geist Gottes wirksam ist. Und wir haben das nicht überhört und nicht übersehen, dass mit jeder Bewegung, mit jeder Lehre, mit allem, was da ist, ist immer ein Geist verbunden. Und das wird immer, wenn es auf religiösem Gebiet geschieht, ein religiöser Geist sein. Doch religiöse und fromme Geister haben mit dem Geiste Gottes überhaupt nichts gemeinsam. Der Heilige Geist führt in das Wort hinein. Er offenbart das Wort. Und wir sehen und erkennen den Weg, den Gott uns führen möchte. Wir wissen, dass in den Tagen Jesu viele, ja das ganze Volk, religiös war. Sie alle lehrten das, was sie selber gelehrt bekamen, von Generation zu Generation. Plötzlich begann etwas Neues. Und dieses Neue begann durch Erfüllung der Schrift, dass die Verheißungen Realität wurden. Wenn geschrieben steht, das Gesetz und die Propheten sind bis auf Johannes und von da an wird das Reich Gottes verkündigt, was bedeutet das? Von da an begann Heilsgeschichte Realität zu werden. Das Reich Gottes brach sich
von der Zeit an mit Gewalt Bahn. Und wer Gewalt anwandte, der drang mit Gewalt in das Reich Gottes hinein. Das Reich Gottes ist nicht eine Sache, die wir uns aus dem Ärmel schütteln. Wir werden schon mit Macht hineindringen müssen. Aber der Prophet Jesaja hatte ja in Kapitel 40, Vers 3 ausgesprochen, eine Stimme eines Predigers in der Wüste bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße unserem Gott. Hier ist das Wort erfüllt worden. Johannes war schon die Realität in sich selber und die Botschaft, die er brachte, war die Erfüllung der Verheißung. Eine Stimme ruft laut in der Wüste, bahnet dem Herrn einen Weg. Und auch Malachi 3, Vers 1, dass der Herr gesagt hatte, ich werde meinen Boten vor mir her senden, der mir den Weg bereiten wird. Damit begann es, nicht weil ein Mann wollte, sondern weil Gott wollte. Gott hatte geredet und sein verheißenes Wort war schon göttliche Realität in Form der Verheißung. Dann aber ist die Verheißung zur Erfüllung gekommen und somit hat Gott Heilsgeschichte machen können. Das Gleiche trifft auf uns alle zu. Der Herr hat Verheißungen gegeben. Wenn sich die Verheißungen, die einem Gotteskinde gegeben worden sind, in der Vielzahl erfüllen sollen, muss sich erst in der Einzahl die erste Verheißung erfüllen, von der alle anderen Verheißungen abhängig sind. Auch das haben wir hier von der Schrift her schon beleuchtet. Es gibt nur eine Verheißung, die als Verheißung des Vaters bezeichnet wird. Und das ist die Verheißung, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Das ist die ganz persönliche, jedem Gotteskind gegebene und zustehende Verheißung, die Gott verwirklichen möchte und muss, damit alle anderen Verheißungen ebenfalls erfüllt werden können. Wenn das nicht geschehen kann, dann werden wir noch viel Zeit dazu nötig haben, um zu belehren. Aber jede Belehrung wird Theorie bleiben, ohne dieses grundlegende, erste, der Gemeinde zugesagte Erlebnis, das übernatürlich ist, aber sich in unserem Leben auswirken muss. Wir wissen, zu Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, hat Petrus unter der Inspiration des Geistes ausgerufen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Beten brauchte darum eigentlich niemand mehr. Warten brauchte auch keiner mehr, denn so wie die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt, so ist auch die Ausgießung des Heiligen Geistes als ein heilsgeschichtliches Erlebnis, als eine göttliche Tatsache da, und das dürfen wir im Glauben annehmen, dass der Geist nicht erst ausgegossen werden muss, sondern dass er schon ausgegossen worden ist. Genau wie im Alten Testament all die Verheißungen auf den Messias gegeben wurden. Plötzlich fanden diese Verheißungen ihre Erfüllung, sie wurden Realität. Und dann können auch wir sagen oder fragen, sollen wir eines anderen warten? Nein, wir haben erkannt, dass in Jesus Christus, dem Messias, alle biblische Prophetie, die auf den Erlöser gesprochen worden war, ihre Erfüllung gefunden hat. Von der ersten bis zur letzten, von der Geburt, ja von der Zeugung bis hin zur Auferstehung und zur Himmelfahrt erfüllte sich Gottes Wort an unserem Herrn und Erlöser. Das soll uns zeigen, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Dasselbe Wort, in dem die Verheißungen für den Erlöser standen, die sich an ihm erfüllten, in demselben Wort stehen alle Verheißungen für die Erlösten im Glauben, ohne eigene Vorstellungen, in die Gegenwart Gottes begeben und auf die Verheißung der Schrift stellen, dann muss sie erfüllt werden. Denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Es ist unmöglich, dass Gott sich zurückziehen könnte. Allein der Gedanke daran ist schon Sünde. Denn Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Volk. Er weiß doch, was er gesagt hat, ehe er es ausgesprochen hat. Wir aber sind zaghaft und lassen viele Gedanken durch uns hindurchgehen, die uns im Wege stehen, uns Gott kindlich und gläubig zu nahen. Nicht als Bettler, nicht als Fremdlinge, sondern als Gottes Kinder, als Söhne und Töchter Gottes, die nur kommen, um das in Empfang zu nehmen, was er uns verheißen hat. Gott ist wahrhaftig in all seinem Tun, gerecht in all seinen Wegen. Er wird uns nichts Gutes vorenthalten. Was der Herr jetzt möchte, ist wirklich diesen Notschrei unserer Seele hören, dass wir von Herzen sagen, treuer Gott, wir glauben, was du in deinem Worte gesagt hast. Wir kommen als dein Volk in deine Gegenwart und danken dir für jede Verheißung, die du gegeben hast. Sie gilt uns, sie gehört uns. Du wirst sie in unserem Leben zu einer Realität machen. Du wirst sie uns schenken. Wenn wir die Gedanken an alles, was vielleicht nicht so lief, wie Gott es haben wollte, wenn wir diese Gedanken beiseite stellen könnten, und uns öffnen und sagen, treuer Herr, wir möchten, dass du dich offenbarst, dass dein Wort Erfüllung in uns und durch uns findet. Wie geschieht's? So wie es im Neuen Testament mit unserem Erlöser begonnen hat. Das Wort der Verheißung drang an das Ohr der Maria. Es fiel in ihr Herz und sie glaubte. Und der Heilige Geist kam über sie und die Kraft des Höchsten hat sie überschattet. Da war kein Ringen, kein Flehen, kein Anstrengen, es war ein Glauben des Wortes der Verheißung, nicht nur ein Hören mit den Ohren, sondern eine Aufnahme im Herzen. Und die Antwort lautete: O selig, die du geglaubt hast, deshalb werden dich alle Geschlechter selig preisen. Was war es? Das kindliche, gläubige Ja im Herzen, die Zustimmung. Was ist Glaube? Glaube ist die innere Zustimmung in deinem Herzen, das Überzeugtsein von dem, was Gott geredet hat. So steht es doch in Hebräer im 11. Kapitel geschrieben. Der Glaube ist eine Zuversicht oder ein zuversichtliches Vertrauen von dem, was man noch nicht sieht, ein Überzeugtsein von dem, was Gott verheißen hat. Innere Zustimmung, ein Ja zu Gott, zu seinem Wort, zu den Verheißungen, die er gegeben hat. Und in dieser Einstellung kommen wir vor das Angesicht Gottes und tun gar nichts mehr, sondern lassen Gott wirken. Wir überlassen uns Gott. Was hat Maria tun können? Gar nichts. Sie hat das Wort der Verheißung an ihre Ohren und in ihr Herz dringen lassen. Es fiel direkt in ihre Seele. Und deshalb hat sie anschließend auch gesagt: Meine Seele erhebt den Herrn. Sie sagte nicht mein Mund, sie sagte nicht meine Lippen, sie rief aus: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Was war geschehen? Das Wort der Verheißung war als Same in ihre Seele gefallen. Und schon war es um sie geschehen. Sie brauchte nicht zu beten: O Gott, erfülle mich jetzt mit Heiligem Geist. O Gott, lass deine Kraft über mich kommen. Sie fing an mit einem Lobpreis: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Das ist das ganze Geheimnis. Darüber braucht man keine Bücher zu schreiben. Es nur im Glauben zu erfassen. Jede Verheißung, die du in deiner Seele als göttliche Realität aufnimmst, da brauchst du nicht mehr zu ringen, nicht mehr zu flehen, nicht mehr den Fußboden zu stampfen oder die Stühle zu bewegen. Du brauchst nur noch aus der Tiefe deiner Seele Anbetung und Preis und Ehre zu Gott und zu seinem Thron emporzuschicken. Denn das, was du an Danksagung ihm schon entgegenbringst, ist ja die Bezeugung des Glaubens, der im tiefsten Inneren deiner Seele entfacht, ja, der ins Dasein gerufen worden ist. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und im Worte Gottes sind alle Verheißungen und all diese Verheißungen sind Ja und sind Amen. Und wenn wir sie so glauben, warum dann noch eine Anstrengung? Warum dann noch ein Mühen? Ist der Glaube an dein und mein Mühen gebunden? Oder stehen wir mit unseren eigenen Anstrengungen dem Geiste Gottes im Wege? Könnte es sein, das stelle ich als Frage in den Raum, könnte es sein, dass wir durch unsere eigenen Anstrengungen Gott helfen wollten? Und wir haben ihm damit im Wege gestanden, weil wir selber etwas hervorrufen, hervorbringen wollten. Und das möchte Gott nicht. Gott will, dass ein jeder zu seinem Recht komme, aber auf dem Wege des Glaubens. Nicht durch das, was du oder ich tun, sondern durch das, was Gott in dir und durch uns zu tun vermag. Wer waren die Propheten? Wer war Abraham, Isaac und Jakob? Wer war Mose und all diese Männer Gottes? Sie waren Menschen wie wir, an die das Wort Gottes ergangen war. Was haben sie hinzutun können, um auch nur eine Verheißung zur Realität werden zu lassen? Das ausgesprochene Wort war schon göttliche Realität. Und als die Zeit erfüllt ward, ist es Wirklichkeit geworden. So wird es bis hin zur letzten Verheißung, die Gott in seinem Worte gegeben hat, sein. Bis zur Erfüllung und Verwirklichung der letzten Verheißung wird es so sein, dass wir alles auf dem Glaubenswege erreichen werden. In Hebräer 3 ist es wohl, wo von dem Volke Israel gesprochen wird, und es heißt dort, sie haben das Ziel nicht erreicht, weil sie es nicht auf dem Glaubenswege erlangen wollten. Ich wünschte, dass ich diese Stelle auf Anhieb aufschlagen könnte. Sie haben es nicht auf dem Glaubenswege erreichen wollen, sondern auf ihrem eigenen Wege. Ich weiß, dass es hier in Hebräer stehen muss, dass sie es nicht auf dem Glaubenswege erreichen wollten. Wer es findet, ja, das meine ich doch. Ich schaue ja hier schon ganz intensiv darauf, aber ich lese es eben mal vor. Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen, doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten? So sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Aber es muss noch eine Stelle geben, die das noch ein wenig klarer zum Ausdruck bringt, dass sie es nicht auf dem Glaubenswege. 4, Vers 2. Denn das Evangelium ist an uns ebenso gut ergangen wie an jene, aber jenen hat das Wort, das sie zu hören bekamen, nicht genützt, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt war. Das ist der Vers, den ich gesucht habe. Weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt wurde, sondern mit den Werken. Sie haben etwas tun wollen. Und später fragt Gott sie und sagt, habe ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten von Schlacht- und Speisopfern etwas gesagt? Wem habt ihr sie dargebracht? Menschen wollen immer etwas tun, anstatt Gott etwas tun zu lassen. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Und wir glauben ja nicht irgendetwas, sondern das Wort des Herrn, die Verheißungen für diese Zeit. Und daher wacht Gott über seinem Wort, um es zur Erfüllung zu bringen. Ihr Lieben, wir müssen uns als Gemeinde der Herausforderung dieser Stunde stellen und nicht meinen, wer soll es denn tun? Nicht denken, haben wir denn Brüder, die dazu in der Lage wären? Eben, weil wir keine Brüder haben, die zu irgendetwas tüchtig sind, deshalb können wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Hätten wir noch Menschen, auf die wir vertrauen könnten, mit denen wir rechnen dürften, würden wir dann ganz und gar auf Gott angewiesen sein? Wären wir dann nicht geteilten Herzens und würden immer wieder daran denken, ach Gott wird ja schon, aber dann haben wir schon wieder unsere eigenen Pläne. Nein, Gott hat einen Plan gefasst. Und diesen Plan bringt er zur Ausführung. Und er möchte, dass wir als sein Volk den Schrei unserer Seele zu ihm empordringen lassen und sagen, Herr, wir haben dein Wort gehört. Wir haben es als Verheißung in unsere Seele hineingenommen. Wir danken dir, dass du mit uns geredet, ja, dass du uns nicht übersehen, sondern in Gnaden angesehen hast. Und wir danken dir, dass du dein Vorhaben mit uns zur Ausführung bringen willst. Herr, hier sind wir, mach aus uns und mit uns und durch uns, was dir gefällt. Und wir sprechen, wie damals gesagt wurde, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir sind zur Verfügung unseres Gottes. Uns geschehe, wie er gesagt hat. Und wie hat er gesagt? Er sagt immer das, was als Verheißung in seinem Worte ist. Und wenn die Verheißung gegeben wurde, dass Gott den Propheten Elia senden wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, um das Herz der Kinder Gottes wieder zu dem zurückzuwenden, was den Vätern einmal zuteil wurde. Das bedeutet zurück zum Anfang. Zurück zu dem Gotterleben bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Menschen, die das Wort Gottes als Verheißung glauben und in ihrer Seele tragen, müssen, ob früher oder später, die göttliche Realität, nämlich die Verwirklichung der Verheißung, nachzuweisen haben. Ich weiß nicht, ob das deutlich genug gesagt wurde. Jede Verheißung wird durch die Verwirklichung zur Realität. Als gesagt wurde von dem Samen des Weibes, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, da war es eine Verheißung. Aber bei Gott ist schon die Verheißung Realität, auch wenn wir sie noch gar nicht sehen. Wenn die Zeit erfüllt wird, bekommen wir es zu sehen. Wir haben einen großen Teil dessen, was Gott für die letzte Zeit verheißen und bestimmt hat, schon gesehen. Und den Rest werden wir auch noch sehen, so wir bis zur Ankunft des Herrn leben und übrig bleiben. In jedem Fall werden Menschen auf Erden sein bei der Wiederkunft Jesu Christi, die als lebendiges Zeugnis, als göttliche Realität Bürger der erfüllten Verheißungen sein werden, bis hin zur Entrückung. Auch das wird einmal an einem glorreichen Morgen Realität sein. Die Gräber werden sich auftun und die in Christo Entschlafenen werden auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig geblieben sind, werden verwandelt werden und zusammen mit ihnen dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Das sind alles bei Gott schon Realitäten. Ihr Lieben, ich wünschte, wir könnten Gnade finden vor Gott und dann noch zwischen zwei Realitäten unterscheiden. Zwischen allem, was von Gott kommt und was ewig sein wird, wahrhaftig ist für alle Ewigkeiten, und zwischen allem, was zeitlich, was vorübergehend, was menschlich ist und deshalb einen Anfang hat und auch ein Ende haben wird. Menschlich gesprochen ist ja beides Realität. Gott und der Teufel, das Leben und der Tod, der Himmel und die Hölle. Man könnte beliebig fortfahren. Beides sind zunächst einmal Realitäten, Wahrheit und Lüge. Es gibt ja ein ganzes Register, Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Es gibt beides. Es gibt zwei Realitäten. Dazwischen ist aber ein himmelweiter Unterschied. Die einen Anfang haben, und lasst mich heute hier sagen, Luzifer ist geschaffen worden. Er hat einen Anfang. Aber Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat keinen Anfang und Gott wird kein Ende haben. Und deshalb müssen und dürfen wir die göttlichen Realitäten als das Endgültige absolut in den Raum stellen. Heute haben wir noch beides, Leben und Tod. Aber der Prophet Jesaja hat es schon in der Weissagung angekündigt. Den Tod wird er auf ewig verschlingen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das sind alles vorübergehende, zeitlich begrenzte Realitäten. Wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben, dass die göttliche, ewige Realität, wie sie uns in Christus erschienen ist, in unser Leben hineinkommt, dann sind wir eine neue Schöpfung durch ihn geworden. Dann werden wir das, was vorübergehend ist, doch nicht höher bewerten als das, was ewig ist. Wir haben es schon gesagt, die Dinge, die einen Anfang haben, werden auch ein Ende haben. Es gab einen Abschnitt, wo kein Tod existierte. Dann geschah das Wort des Herrn, welches Tages ihr davon essen werdet oder du davon essen wirst, wirst du des Todes sterben. Die Sünde, der Tod, die Krankheit, alle Not hat ihren Anfang genommen. Und man kann die Dinge nicht wegdiskutieren oder wegleugnen. Sie sind da. Aber sie sind nicht unser Absolut. Wir haben erkannt, dass Gott wahrhaftig ist und dass der Teufel ein Lügner ist. All die negativen Dinge sind Lügenrealitäten auf der Seite Satans. Das andere sind wahrhaftige, göttliche Realitäten auf der Seite Jesu Christi. Er hat den Preis bezahlt. Er war ja Gott geoffenbart im Fleisch. Nicht nur ein Gedanke, sondern Realität. Er ging, er wandelte auf dieser Erde. Er, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, hat schon mit Satan und hat mit allen Mächten der Finsternis abgerechnet. Er scheute sich nicht, hinunterzufahren zur Hölle. Und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Nicht nur sein Sterben, auch seine Fahrt zur Hölle ist Realität. Und deshalb ist sein Sieg über die Hölle Realität. Wäre er nicht gestorben, wäre das Leben für uns keine Garantie. Aber dadurch, dass er gestorben ist und dass den Tod durch das Leben verschlungen hat, hat er ewiges Leben für uns alle ans Licht gebracht. Wir wollen die göttlichen Realitäten einfach an erster Stelle setzen und sagen, Herr, hilf uns, trotz allem, auf das zu schauen, was du gesagt und verheißen hast. Von Abraham steht geschrieben, er ließ sich durch Unglauben nicht irre machen, obwohl er seinen Leib, seinen erstorbenen Leib ansah. Er hat sich nicht selber belogen. Er hat nicht die Augen vor den Lügenrealitäten zugemacht. Er hat aber darüber hinweggeschaut. Er hat bei sich selber gesagt, jawohl, das stimmt, du bist ein alter Mann, dein Leib ist verwelkt. Aber was hat das mit der Verheißung Gottes zu tun? Wir mogeln uns an den Lügenrealitäten nicht vorbei, aber wir bleiben dabei nicht stehen, sondern wir schauen auf Gott und glauben das, was er verheißen hat und lassen uns durch Unglauben nicht irre machen. Denn wir stehen auf der Seite Gottes. Ihr Lieben, möge der Herr doch jetzt an das, was am Ende geschehen soll, doch an den Anfang dieser letzten Phase ein Erlebnis stellen können. Ein übernatürliches Erlebnis, das wir als Gemeinde des lebendigen Gottes machen. Gott ist ja übernatürlich und er offenbart sich, wie wir es ja in der Heiligen Schrift als Zeugnis wiederfinden, in einer sehr einfachen, aber in einer Weise, die göttliche Segensspuren hinterlässt. Menschen, die das Wort gehört, die göttlichen Verheißungen aufgenommen haben, dürfen schon mit dankbarem Herzen zu Gott kommen. Nicht als Bettler, die vielleicht abgewiesen werden könnten, sondern als Bürger Gottes, als seine Hausgenossen, als Söhne und Töchter. Wir sind im Reiche Gottes zu Hause. Wir sind in das Reich Gottes hineinversetzt worden. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Gott zur Verherrlichung durch uns. Was wollen wir gelten lassen? Ich würde sagen, das, was Gott gesagt hat. Diese in der Bibel enthaltenen Verheißungen tragen wir in unserem Herzen. Wir glauben sie im tiefsten Inneren unserer Seele und sagen, Herr, meine Seele, erhebe dich, und mein Geist frohlockt in dir, meinem Heiland. Denn du hast die Niedrigkeit deines Volkes angesehen. Und meint ihr, es war jemand noch verachteter als diejenige, an der sich damals die Verheißung erfüllte? Meint ihr, es gab noch eine Person im Lande, die so verachtet war wie die, an der sich die Verheißung erfüllte? Meint ihr, es gab einen, der über diese Erde ging, der das über sich ergehen lassen musste, was unser Herr ertragen hat? Er wurde gemieden und hatte kein Aussehen mehr wie das der Menschenkinder. Der Kopf wurde über ihn geschüttelt. Und doch war er das Fleisch gewordene Wort. Ihr Lieben, die Beurteilung der Menschen geht an dem göttlichen Urteil sehr weit vorbei. Möge Gott unsere Niedrigkeit ansehen, Gnade walten lassen, das Wort der Verheißung in unsere Seele hineinlegen und dann als Resultat, als Resonanz, möge aus dem tiefsten Inneren ein Lobpreis zu unserem Gott emporsteigen. Weil wir geglaubt haben, werden wir die Erfüllung der Verheißungen Gottes aus Gnaden sehen. Anders kenne ich Gott nicht als einen treuen und wahrhaftigen Gott, der zu seinem Worte steht und der es an seinem Volke aus Gnaden erfüllt. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Treuer Gott, gebeugten Herzens und gebeugten Hauptes kommen wir vor deinem heiligen Angesichte, danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein mächtiges Wort, für dein Reden. Herr, was können wir dir bringen? Wir möchten dir nur danken und deinen Namen erheben, denn du bist in der Tat die einzige Realität, die bestehen bleiben wird. Alle anderen Realitäten werden vergehen, aber du bleibst von Anfang und du bleibst bis zu Ende. Gepriesen sei der Allherr, Tag für Tag. Uns trägt der Gott, der unsere Hilfe ist. Herr, wir können uns nicht helfen, wir können uns nichts nehmen von dir,
Aber du bist unsere Hilfe geworden.
Halleluja.
Wir können nicht gehen einen Schritt. Aber Herr, wir wissen, du gehst mit uns. Du hilfst uns Stunde um Stunde.
Halleluja.
Du gibst uns das, was Not tut. Herr, wir wissen nicht, was gut ist für uns. Herr, aber du weißt es. Und dieser Gott ist uns ein rettender Gott. Und Gott, der Herr, weiß Rat auch gegen den Tod. Herr, wir beten dich an, gebeugten Herzens und gebeugten Hauptes stehen wir als dein Volk und als deine Gemeinde, die du gerufen hast, in diesen Tagen mit mächtiger Stimme und mit mächtigem Ruf, Herr. Und wir, Herr, möchten hören auf das, Herr, was du uns zu sagen hast. Denn du hast geredet auch in unseren Tagen. Versammle mir mein Volk. Und wenn dein Volk versammelt ist, dann redest du zu deinem Volke. Denn niemand ruft ein Volk zusammen und dann lässt er vielleicht etwas aus, was er nicht sagen kann, sondern du redest, Herr, und zwar dein Wort, Herr, das unzerbrechlich ist. Wir beten dich an und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein Reden auch heute Morgen durch dein Wort, Herr. Du hast so wunderbar geredet, Herr. Jedes Wort, Herr, ist Geist und es ist Leben. Halleluja. O Herr, möchten wir nur dein Wort aufnehmen und uns nicht dagegen auflehnen und es ablehnen, Herr. Schenk Gnade, Herr, mir, schenk Gnade uns allen, dass wir, Herr, unsere Herzen öffnen und dass dein Wort, Herr, in rechter Weise hineinfallen kann und dass wir es glauben und vertrauen. Halleluja. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Preis, nimm in den Ruhm und die Anbetung, Herr. Halleluja, deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja. Amen.